Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Geschwister, liebe Gäste, Freunde. Schön, dass ihr hier seid. Marcello hatte schon am Anfang in der Einleitung auch hingeführt in die Predigt, worum es heute gehen wird. Der Text oder der Überschrift der heutigen Predigt ist völlige Einheit. Völlige Einheit, die wir als Leib Gottes anstreben, die wir haben wollen, die wir auch haben sollen. Und ich möchte einleiten mit Fußball, Europameisterschaft. Ich bin kein Fußball-Nerd, aber wir haben am Freitag mit der Jugend ein wenig Fußball gesehen. Ist doch trotzdem immer spannend, unser Nationalelf zuzufeiern, zuzurufen, ne? Hammert. Und was aber am Anfang dieser Fußball-EM besonders deutlich wurde, so habe ich mir sagen lassen, aber auch selbst beobachtet, die Einheit. Die Einheit in dem Team war diesmal besonders, hat man festgestellt, und viele Zeitungen haben darüber berichtet. Ich habe mal nachgeschaut, was einige geschrieben haben. Die FAZ schrieb am 19.06. Beim 2:0 gegen Ungarn korrigieren die Spieler der deutschen Fußballnationalelf gegenseitig ihre Fehler und finden zu einer gewinnbringenden Einheit. Oder die Stuttgarter Nachrichten schreiben auch, das DFB-Team profitiert von individueller Klasse. Doch ebenso wichtig ist beim Blick auf den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale die neue Geschlossenheit. Und das fand ich so schön. Das haben auch viele bestätigt, viele Zuschauer, und waren am Ende gar nicht so traurig, dass die Deutschen ausgeschieden sind, weil sie haben gesagt, es wurde besonders deutlich, die Einheit diesmal. Eine besondere Freude hatten die beim Zuschauen, weil das deutlich geworden ist. Und genau hierum geht es auch in unserer heutigen Predigt, die Einheit. Die Einheit nicht nur beim Fußball, sondern auch die Einheit zwischen uns Geschwistern. Und diese Einheit soll nach außen hin deutlich werden. Wenn die Menschen uns Christen sehen, dann sollen die neidisch werden über unsere Einheit, die wir haben. Diese Einheit unserer Geschwistern. Ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen aus dem Epheserbrief. Wer hat, kann gerne mitlesen. Aus dem Kapitel 4, Epheser Kapitel 4, Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Indem ihr mit aller Demut, mit Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater über allen und durch alle und in euch allen. Amen. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir für diesen wertvollen Text, den wir heute hören, lesen, anschauen dürfen. Ich bitte dich, dass dein Wort heute in uns Frucht bringt, in unseren Herzen angewurzelt wird, dass wir das Wort auch in die Praxis umsetzen. Im Namen Jesus. Amen. Dieser Brief wurde von Paulus geschrieben an die Christen, wohlbemerkt, an die Christen in Ephesus. Und die Stadt Ephesus war eine blühende Hafenstadt. Sie wurde schon 1200 Jahre vor Christus bereits gegründet. Eine große Stadt zu der Zeit. Die Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Und das damalige Ephesus liegt in der heutigen Türkei, an der Westküste genau. Und ein wesentlicher Kernpunkt dieses Kapitels ist Einheit. Hier geht es darum. Vor ungefähr 3 Wochen war in München in der Olympiahalle eine christliche Konferenz, eben 3 bis 4 Tage. Und auf dieser Konferenz in der Olympiahalle haben sich verschiedene Christen aus verschiedenen Denominationen getroffen. Katholiken, Methodisten, Baptisten, Pfingstler, alle für Jesus Christus. Und das Thema war Einheit. Ich habe im Internet ein bisschen mal nachgeforscht, was finde ich zum Thema Einheit. Und dann bin ich auf die Konferenz gestoßen, wusste ich gar nicht. Konferenz. Aber auch gleichen Wunsch, einer mehr unter uns Christen. Deshalb fand diese Konferenz statt. Und während der Konferenz wurde auch miteinander gebetet, um Vergebung gebetet. Wir haben manchmal Vorurteile über andere, denken manchmal, die sind so unfreundlich zu anderen. Und sie haben gegenseitig um Vergebung gebetet. Und das finde ich so schön, dass die Konferenz stattfindet. Anscheinend ist das Thema Einheit nicht nur häufig bei uns Christen, sondern auch in vielen anderen Gemeinden. Auf diese Herausforderung geht Paulus in seinem Brief an die Epheser ein. Die drei wesentlichen Aufforderungen unterteilen sich in den würdigen Wandel, den Umgang miteinander und die Bewahrung der Einheit des Geistes. Drei wesentliche Aufforderungen. Die Einheit war immer gefährdet und ist immer noch gefährdet. Durch Angriffe von außen, aber auch manchmal innerhalb der Gruppe. Wir alle wissen, es gibt Anfeindungen, es gibt einen Widersacher, Satan, der es nicht mag, dass wir Einheit haben. Also versucht er immer wieder, Sand ins Getriebe zu streuen. Er versucht uns immer wieder, das Leben schwer zu machen. Manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Paulus beginnt mit dem Wort ermahnen. Wenn wir das Wort ermahnen hören, dann gehen wir eigentlich immer zu Paulus und sagen, oh, jemand ermahnt mich. Das Wort ermahnen hat aber viel mehr Bedeutung. Das griechische Wort enthält viel mehr als das deutsche Wort ermahnen. Es ist ein Bitten. Der Paulus bittet seine lieben Geschwister an. Er beschwört sie, er tröstet sie auch. Er spricht ihnen zu, aber natürlich auch, er ermahnt sie. Weil er weiß, dass sie die Einheit auch damals gefährdet war, unterhalb der Christen. Er sagt, so ermahne ich euch nun. Also nicht jemand einzeln, auf den er mit dem Finger zeigt, sondern er spricht alle an. So spricht er auch heute uns noch an, dass er sagt, habt Einheit untereinander. Und er geht ein bisschen tiefer gleich ins Detail. Er fängt erstmal an, ich, der Gebundene im Herrn. Was sagt uns das? Warum schreibt er, ich, der Gebundene? Er war im Gefängnis. Er schreibt aus dem Gefängnis heraus und möchte seine Geschwister ermutigen. Er, der selbst eigentlich Ermutigung braucht, möchte seine Geschwister ermutigen. Habt Einheit. Viele andere Christen waren auch im Gefängnis. Der Petrus, der Johannes, John Bunyan, den jemand kennt vielleicht unter euch. Und viele andere Christen, sei es in Indien, Pakistan, China, Nordkorea, sind auch heute im Gefängnis und müssen leiden. Man kann nur froh sein, dass wir nicht im Gefängnis sitzen. Ich glaube, wir stellen irgendwann die Ausnahme dar. Irgendwann ist es eher die Ausnahme, dass wir nicht im Gefängnis sitzen. Wir wollen es nicht hoffen, aber wenn wir uns die Christenheit in der Welt anschauen, die Verfolgung wird immer größer. Also, er schreibt aus dem Gefängnis heraus. Ich, der Gebundene im Herrn, sagt er. Er ist übrigens für den Herrn im Gefängnis und nicht, weil die Römer ihn reingesteckt haben ins Gefängnis, sondern er wusste, dass er ins Gefängnis geht, weil er die gute Nachricht verkündigt. Er war vorbereitet. Es war für ihn nichts Neues. Er wusste ganz genau, ich werde ins Gefängnis gehen. Was für ein Mut dieser Mann. Mann hat er. Er schreibt, der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Paulus betont berufen. Wir sind berufen. Gott hat uns aus dem alten Leben herausgerufen. Vorher waren wir alle gleich verstrickt. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Wir haben den Herrn Jesus kennengelernt. Herausgerufene sind wir. Und wir, die wir herausgerufen worden sind, was sollen wir tun? Würdig wandeln, sagt er. In 2. Thessalonicher 2,12 steht, er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Er beruft heute immer noch. Er ruft die Leute auf der Straße in Stuttgart. Er ruft aktiv. Die Frage ist nur, nehmen die Menschen den Ruf an? Wir haben die Wahl. Gott ruft jeden Menschen, aber nicht jeder reagiert. Allein aus Gnade sind wir hier und berufen. Jetzt sagt er, würdig wandeln. Was verstehen wir unter würdig wandeln? Jeder kennt das Grundgesetz, hoffentlich. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, das Wort Würde kennen wir schon mal. Aber wie können wir würdig wandeln? Wenn wir uns große Personen ansehen, in der Politik oder Könige, die geehrt werden, beklatscht werden. Sie tragen eine Würde. Und es ist aber wichtig, diese Balance zwischen dem, was wir tun, und zwischen der Berufung in Balance. Sind wir wirklich würdig der Berufung? Ist unser Lebenswandel so, dass wir würdig der Berufung sind? Petrus sagt hier, wir sollen würdig wandeln in der Berufung. Jeder muss sich regelmäßig die Frage stellen, ist mein Christenleben wirklich so, dass es würdig der Berufung ist? Ist unser Wandel in Gleichgewicht mit der kostbaren Berufung? Manchmal nicht. Wenn ich mich beobachte, auch ich muss an mir immer wieder arbeiten, wie ein Goldschmied an seinem Diamanten, den man schleifen muss, muss ich auch an meinem Leben schleifen. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon den heiligen, hundertprozentigen Status erreicht habt. Ich noch nicht, ich muss immer noch schleifen an mir. Ich versuche, würdig zu wandeln. Manchmal in dem, was wir sagen, was wir denken, was wir tun. Ich bin nicht unbedingt würdig. Aber Paulus sagt, seid würdig der Berufung. 8-mal kommt in seinem Brief das Wort wandeln vor. Das Wort sagt heute eigentlich keiner mehr, wandeln. Wandeln sagt man, ein Leben führen, wie es sich verhält. Wir Kinder Gottes, Kinder des Königs, haben entsprechend ein würdiges Leben zu führen. Wenn wir uns die Könige ansehen in dieser Welt und ihre Kinder, die Kinder müssen sich entsprechend kleiden, die Königskinder sich benehmen, die Königskinder die Etikette einhalten, wenn sie nach außen auftreten, und so auch bei uns. Kinder sind Könige. Steve Heitzig, ein Pastor, schrieb, wir haben oftmals ein hohes theologisches Wissen, aber wir sollten dieses Wissen auch im Schulleben ausüben. Das fand ich so schön. Im Schulleben. Also das heißt, in unsere Füße hinein transferieren. Wir müssen mit ihnen gehen und das Wort verkünden. Da müssen wir für uns behalten. Das Wort wandeln steht noch in weiteren Versen im Epheserbrief. In Kapitel 4, 17 steht, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Oder im Epheser 5, 1 sagt Paulus, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Nachahmen. Wir sollen Jesus nachahmen. Wir sollen ein Leben führen wie Jesus. Wir sollen Nachahmer sein. Epheser 5, 8 steht, denn ihr wart einst in der Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Wir alle sind sozusagen Fackelträger, Lichtträger. Wenn die Menschen uns sehen, dann sollen wir das Licht Jesu sehen. Und wenn die Menschen anschauen, dann sollen sie Jesu Augen sehen in uns. Wir sind Kinder des Lichts, nicht mehr Kinder der Dunkelheit. Aber wie nun? Wie sollen wir würdig wandeln? Du hast Nerven, sagen Leute. Paulus, du sagst, wie soll ich denn würdig wandeln? Ich habe so viele Schwierigkeiten in meinem Leben, Herausforderungen in meinem Leben. Du weißt gar nicht, wie dreckig es mir geht. Jetzt sagt Paulus aber wie? Wie können wir es tun? Indem wir mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Wir sollen einander ertragen. Und das in Demut, Sanftmut und Langmut. Ich gehe jetzt auf diese einzelnen Wörter ein. Wie schon Marcello sagte, um zu wissen, was unser König erwartet, müssen wir wissen, was er denkt. Und wie können wir wissen, was er denkt, indem wir das Wort Gottes lesen, die Bibel. Also, wir wissen ganz genau, was er von uns will, was er von uns erwartet, indem wir das Wort Gottes lesen. Das Fleisch, die alte Natur, Paulus, wie Luther mal sagte, der alte Kettenhund, der manchmal an uns zieht, das alte Leben, das wir irgendwie zurückziehen will. Das Fleisch, das ist unfähig, mit Demut, Sanftmut und Langmut zu leben. Wer von euch ist 100% demütig oder sanftmütig? Ich glaube, wir müssen alle noch arbeiten an unserer Demut. Oder Sanftmut. Sind wir alle sanftmütig? Frage an die Ehemänner. Sind wir sanftmütig zu unseren Ehefrauen? Auch da muss ich manchmal dran arbeiten. Aber das sollen wir tun. Paulus sagt, indem ihr mit aller Demut, Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragt. Manche Geschwister sind nicht leicht. Die müssen wir ertragen, sagte Paulus. Wir können nicht alle 100% lieben, wir sollen es aber. Wir sollen daran arbeiten. Das ist unser Ziel. Wir sollen es tun mit aller Kraft. Einer hat uns das vorgemacht. Er hat uns vorgemacht, wie das geht. Er sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Was hat Jesus getan? In Demut wusch Jesus seinen Jüngern die Füße. Er hat die Haltung eines Sklaven angenommen. Die Füße waschen, das war der Dienst eines Sklaven. Die waren nicht gerade sauber, wenn man Sandaletten durch den Dreck läuft, vor allem wenn es regnet, stellt euch vor, wie die Füße aussehen, dann muss jemand ihnen die Füße waschen. Das hat Jesus gemacht. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Interessant ist, im Englischen kommt das viel kräftiger raus, das Wort Demut. Lowness. Low, niedrig. Lowness. Demütig sein. Im Griechischen ist das eher ein Schimpfwort. Ein Grieche würde nicht demütig sein. Aber das sollen wir versuchen, immer wieder in unser Leben zu bringen. Demütig sein können wir an der Kasse beim Lidl. Wenn einer eine Sache in der Hand hat und den ganzen Korb voll haben, komm nach vorne. Und er freut sich und sagt, oh, kleine Sache, große Sache. Demütig auf der Autobahn, lass dir einen vor. Ich weiß, ich habe einen Porsche, ich lasse den VW vor. Wir können immer wieder demütig in unserem Leben üben. Langmut, wir sollen langmütig sein. Auch das kommt im Englischen viel besser raus. Long suffering. Lange leiden. Finde ich interessant. Im Englischen kommt das viel besser raus als im Deutschen. Langmut. Ich habe das gerade gesagt, Langmut. Aber wir sollen langmütig sein. Wir sollen lange warten, bevor wir aus der Haut fahren, lange bevor wir explodieren. Wir neigen manchmal dazu, schnell zu reagieren. Das sollen wir aber nicht tun. Wir sollen langmütig sein, abwarten, bevor wir aus der Haut fahren. Erstmal nachdenken, bevor wir den Mund aufmachen, bevor wir sprechen. Geduld und Ausdauer brauchen wir dafür. Die Demut, Sanftmut und Langmut sind für das Zusammenleben in der Gemeinde sehr wichtig. Ein Mangel bedroht die Einheit. Man kann sozusagen sagen, Demut, Langmut, Sanftmut sind der Schmierstoff im Getriebe, so wie das Öl. Getriebe funktionieren nur, wenn sie geschmiert werden. Und diese drei Wörter, die ich eben erwähnt habe, ist unser Schmierstoff im Glauben. Wir sollen einander ertragen, auch wenn der nicht mag. Wir sollen einander lieben, auch wenn die Bruder, Schwester schwierig ist. Auch wenn ich schwierig bin. Wir sind an dem Tag, wo wir uns für Jesus entschieden haben, nicht plötzlich 100% transferiert in unser Charakter. Manchmal haben wir immer noch den gleichen Charakter. Wir sind zwar Kinder Gottes, aber unser Charakter müssen wir arbeiten. Mit der Hilfe Gottes natürlich. Er gibt uns immer wieder die Kraft, an unser Charakter zu feilen und zu arbeiten. Und wer gibt uns noch Kraft? Unser Ehepartner oder mein Sohn. Sagen auch manchmal zu mir, hier Papa, das war nicht gerade gut, was du gemacht hast. Wir sollen demütig sein, wir sollen bereit sein, die Kritik anderer Leute auch anzuhören und nicht gleich in Verteidigungsstellung zu gehen. Da steckt manchmal Wahrheit drin, was andere Leute zu uns sagen. Manchmal hilft uns das auch, unser Charakter dadurch zu verändern. Alte Natur immer wieder bekämpfen. Das Verhalten, unser Verhalten ist uns oft nicht sichtbar, aber den anderen ist es sichtbar. In Philipper 2, 1-5, Philipper 2, 1-5 steht, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. 3,5 Jahre ungefähr sind seine Jünger mit ihm durch die Gegend marschiert und konnten von Jesus lernen. Auch wir sollen von Jesus lernen. Da was er für ein Leben geführt hat. Und er war König, aber kam aus dem Krieg. Interessant ist, diese Wörter enthalten alle am Ende Mut. Langmut, Demut, Sanftmut. Anscheinend brauchen wir Mut dafür, um so zu sein. Einander in Liebe ertragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht in Galater 5,15. Lieben wir den Nächsten wirklich wie uns selbst? Fragen wir uns selbst. Fragen wir, liebe ich meinen Nächsten wie mich selbst? Wenn ich meinen Nächsten so liebe wie mich selbst, dann tue ich ihm doch auch nichts Schlechtes. Oder? Wir tun uns selber doch nichts Schlechtes. Ich glaube, die wenigsten, oder? So sollen wir auch den anderen das Beste tun, wenn wir uns selber auch das Beste tun. Ich glaube, es hätte nicht so viel Spaltungen in der Kirche gegeben in der Vergangenheit, wenn man sich das zu Herzen genommen hätte. Wenn man wirklich für sich nachgedacht hätte. Deshalb ist es so wichtig, dass wir einander auch in Liebe ertragen. Manchmal nachdenken, bevor man den Mund aufmacht, auch wenn es einem schwerfällt. Lieber gar nichts sagen, auch wenn mich mein Bruder oder Schwester mal so richtig nervt. So sind wir Menschen. Wir tun uns auch manchmal richtig nervt. Ertragen einander in Liebe. Es wird mit ziemlicher Sicherheit auch in der Zukunft weiter Herausforderungen geben. Vielleicht in dieser Gemeinde, vielleicht in anderen Gemeinden. Aber wir sollen immer wieder darüber nachdenken, was Paulus gesagt hat. Ertragt einander in Liebe. Demut, Sanftmut, Vergebung. Und wir sollen eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch den Band des Friedens. Eifrig bemüht sein. Ein Fußballer, der hinter dem Ball herläuft, der ist eifrig bemüht, ein Tor zu schießen. So sollen wir eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren. Unser Bestes tun dafür, die Einheit zu bewahren. Das erfordert manchmal auch etwas Praktisches. Das müssen wir auch etwas tun für die Gemeinde. Die Gemeinde ist kein Fußballplatz, wo 40.000 Menschen zuschauen und 22 Leute arbeiten. Die Gemeinde sind wir, ein Leib. Jeder ist aufgerufen, das Reich Gottes aufzubauen. Da gibt es nicht 40.000 Zuschauer in der Gemeinde und 20, die arbeiten. Wie beim Fußball ist es nicht in der Gemeinde. Wir alle sollen aktiv sein, jeder Einzelne. Jeder Einzelne hat eine Gabe bekommen, ist sicher. Man hat eine Gabe bekommen, schöne Brezel für uns zu machen und Kaffee zu kochen, sonst hätten wir heute Morgen nicht zusammengesessen. Ein anderer hat die Gabe, vielleicht wie Maike, den Kindern zu dienen. Jeder hat eine Gabe bekommen, die er einsetzen soll für das Reich Gottes. So wichtig. Lass uns zusammen als eine Familie, als ein Leib, jeder etwas tun. Sei es noch so klein. Es ist wie in einer großen Familie, da gibt es auch manchmal Streit, da gibt es auch manchmal Ärger, aber wir ertragen einander in Liebe. Wir sollen eifrig bemüht sein. Ohne unsere Bemühung ist die Einheit nicht da. In 2. Timotheus 2,24. Und wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Wer hat noch nie gestritten mit einem Bruder oder Schwester? Ich glaube, wir alle haben immer mal kurz gestritten. Das sollen wir aber nicht tun. Hier steht, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird. Interessant, ne? Und soll denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den rechten Weg zeigen. Wir sollen es gelassen ertragen. So wie Paulus im Gefängnis war. Er wusste, er kommt ins Gefängnis. Er war vorbereitet. Das Ertragen einander erfordert aber auch, dass man einen Bruder oder eine Schwester zurechtweist, wenn er falsches Gewicht hat. Oder ein sektierischer Mensch abgewiesen werden, völlig. Auch wichtig. Wir sind ein Leib, steht in Vers 4. In 1. Korinther 12,12 wird das auch betont, der Körper des Menschen ist einer, so wie wir einer sind, und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Beispiel erlebt aus einer Gemeinde, die ich kenne, die eine Schwierigkeit hatte. Es gab einige in der Gemeinde, junge Leute, die träumten von Jugend- und Kinderarbeit. Es gab aber auch eine andere Hälfte der Gemeinde, das sind eher ältere Leute, die wollten eher in ihre Ruhe. Und das Gottesdienst und nichts anderes. Gut. Aber die Jungen wollten voran. Lasst uns ein Gebäude bauen, lasst uns einen Jugendpastor einstellen. Das ging manchen zu schnell. Mach mal langsam. Und die haben wirklich dann überlegt, wie können wir es schaffen, dass nicht einige die Gemeinde vielleicht verlassen, weil sie unzufrieden sind, weil es ihnen nicht gefällt, die Gruppierung, der Wechsel. Man hatte 10 Jahre gebraucht, bis man den Traum verwirklicht hat. Man ging in Liebe und in Sanftmut mit anderen um. Man wollte keinen aus dem fahrenden Zug verlieren. Man wollte gemeinsam als eine Familie den Wunsch erfüllen. Die Gemeinde habe ich 10 Jahre später mal wieder besucht. Habe dann mich gewundert, dass die Gebäude gefehlt haben. Das ist genau das Konzept. Dieses Gebäude für die Jugend- und Kinderarbeit. Das ist klasse. Und wir haben einen Jugendpastor eingestellt. Und die alten Leute von früher waren immer da. In Einheit, in Liebe haben sie dieses Projekt umgesetzt. Nicht 1, 2 Jahren, es hat 10 Jahre gedauert, aber sie haben es erreicht. Sie dachten, lieber gehen wir den langen Weg, aber wir verlieren keinen auf dem fahrenden Zug. Gibt es manchmal Schwierigkeiten, Herausforderungen in unserer Gemeinde, die wir dann meistern müssen. Zusammen, als Einheit. Miteinander reden, einander ertragen, wie Paulus sagt. Wir sind ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Wir haben einen Herr, das ist Jesus Christus. Wir haben einen Gott und nicht viele Götter. Und die Einheit scheint für Paulus ein sehr wichtiges Anliegen gewesen zu sein, sonst hätte er es aus dem Gefängnis nicht geschrieben. Und im Kolosserbrief finden wir einen ähnlichen Text. Kapitel 3, Verse 12 bis 15. Schreibt er, so zieht nun als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Auch hier schreibt er wieder, ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr sollt einander vergeben. In meiner Vergangenheit habe ich auch Verletzungen von Brüdern und Geschwistern ertragen. Aber es ist wichtig, dass wir einander auch vergeben. Das ist ganz wichtig, dass wir da nicht nachgeben. Einander in Liebe ertragen. Auf jemanden zugehen, der auch mich verletzt hat. Und zu sagen, komm, es tut mir leid, einander in Liebe vergeben. Vielleicht hat jemand von euch auch Verletzungen erfahren von Brüdern oder Geschwistern. Vielleicht haben wir das immer noch in Erinnerung, können das nicht loswerden. Geht aufeinander zu und vergibt auch einander. Das ist sehr wichtig. Vielleicht ist da jemand, der seit 3, 4 Jahren mit dem nicht mehr gesprochen hast. Geh hin zu ihm. Warum wir keinen Gespräch haben? Vergib ihm. Gott sieht dein Herz. Wir haben jetzt in der Zusammenfassung einige Tu-Wörter. Tu-Wörter. Wir sollen würdig wandeln. Wir sollen ein Leben führen, das trägt. Wir sollen in Liebe ertragen. Wir sollen eifrig bemüht sein, die Einheit zu halten. Durch das Band des Friedens. Wir sollen nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, du hast es getan. Nein, geh auf ihn zu und vergib ihm. Zum Abschluss möchte ich noch einen Vers vorlesen aus dem Johannes, Kapitel 17, 21 bis 24. Da spricht Jesus. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns und ich im Vater. In mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind. So wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Amen.
Kassen abgeschlossen.